Weiblichkeit. Und heute ist ganz besonders, heute dürfen nicht nur die Frauen kommen, sondern heute dürfen auch die Männer dazu. Und das ist doch richtig schön. Ja, besonders begrüßen möchte ich unsere zwei Referenten. Schön, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Genau, das ist die Vera Hecker und der Michael Reich. Ihr dürft euch, auch Entschuldigung, und schon der Fehler, gell? Markus Reich. Ihr dürft euch nachher dann gesondert nur vorstellen und sagt einfach nur was zu euch. Genau. Gut. Also ich habe hier so einen riesen Wälzer. Und diese Wälzer, genau, habe ich in meiner Ausbildung, ja, rauf und runter gewälzt, rauf und runter gelernt. Eigentlich meins, das ist jetzt vom Geschäft, das meins sah aus mit Tausende von Beppern. Wurde viel benutzt, musste ich leider viel benutzen und viel forschen, studieren und wälzen. Genau, was es damit auf sich hat, das werdet ihr nachher noch erfahren. Unser Thema, das habt ihr ja schon auf der Einleitung gelesen, das heißt, die Würde des Menschen ist unfassbar. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr uns nachher darüber berichten werdet. Das ist echt ein tolles Thema, finde ich. Genau. Aber bevor mir das anhört, um was es nachher geht, möchten wir uns bestimmt alle stärken. Ich glaube, jeder hat Hunger um die Uhrzeit. Und dahinter seht ihr schon ein schönes Buffet aufgebaut, das heute schon vorbereitet wurde. Und da dürft ihr euch nachher bedienen. Auf dem Tisch ist Kaffee und da hat es Brötchen und alles, Butter, Marmelade. Und der Rest, was ihr da nicht findet, ist alles hinten auf dem Buffet. Einfach frei fühlen, nach hinten gehen und euch gerne bedienen. Genau, da gibt's auch Teewasser und andere Getränke, wer keinen Kaffee mag. Genau, also dann würde ich sagen, dann würde ich noch beten mit uns und dann starten wir mit dem Frühstück. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen heute. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir uns hier treffen dürfen, dass du mit unter uns bist, Herr. Ich danke dir für das reichhaltige Frühstück, dass uns so gut geht, dass du uns so gut versorgst, Herr Jesus. Ich danke dir da ganz arg dafür. Ich möchte dich bitten für den Morgen heute, ja, dass wir einfach von dir ganz viel lernen wieder und dass wir eine tolle Gemeinschaft jetzt haben dürfen. Amen. Dann wünsche ich einen guten Appetit und ein leckeres Frühstück. Ihr dürft loslegen. Steh ich vor dir. So, das war der kleine Einstieg ins Thema. Darf ich euch beide das Wort an euch beide übergeben? Gottes Segen.
Dankeschön. Wir sind ja bestens versorgt worden bisher. Kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Vera Hecker. Ich komme aus Auen. Ich lebe im Verbund in meiner Familie mit meinem Mann, zwei Töchter, ein Schwiegersohn, zwei Enkel, ein Hund. 1997 habe ich im Institut christlicher Lebensberatung meine Ausbildung begonnen. 2003 abgeschlossen und ich liebe es, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, damit sie ein Stück innere Heilung und innere Freiheit erleben. Und in dem Zug haben wir uns auch kennengelernt, der Markus und ich. Und jetzt übergebe ich an dich.
Ja, hallo. Auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich ganz arg, dass ich bei euch heute hier in der Evangelischen Freien Gemeinde in Wendlingen sein darf. Mein Name ist Markus Reich. Ich wohne mit meiner Frau Birgit in Weilheim-Teck. Wir haben drei erwachsene Kinder und freuen uns, dass wir seit 4 Wochen eine zweite kleine Enkeltochter haben. Beruflich bin ich Architekt und auch als beratender Seelsorger tätig. Wie gesagt, der Herr König wäre auch. Genau. Echt schön, dass euch das Thema angesprochen hat und ihr hier heute mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir heute ein Jedermannsfrühstück haben und dass auch so viele Männer heute gekommen sind und mit dabei sind. Und ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich auch an das ganze Vorbereitungsteam, das uns so mit so liebevollen gedeckten Tischen hier empfangen hat, machen. Und ich denke, das wäre mal ein Applaus wert an das Vorbereitungsteam. Ihr könnt gerne noch ganz entspannt weiter frühstücken, euch einen Kaffee einschenken und ich werde euch in der Zwischenzeit versuchen, euch so langsam auf unser heutiges Thema einzustimmen. Ihr seht, die Würde des Menschen ist unfassbar. Dieses Thema, das hat so viele verschiedene Schwerpunkte und auch spannende Facetten, dass es gar nicht so ganz leicht ist, das zu erfassen. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir unseren heutigen Vortrag in drei Themenbereiche aufteilen, bei denen wir uns immer wieder abwechseln. Und so starte ich jetzt mit ein paar Bedeutungen des Wortes Würde. Das Wort Würde ist sprachgeschichtlich zunächst mit dem Wort Wert verwandt. Etwas hat einen Wert und deshalb ist es wertvoll. Würde heißt auf Lateinisch Dignitas. Früher wurden Domherren auch Dignitäre genannt, also Menschen, die ein hohes geistliches Amt einnahmen. Und auch heute noch bezeichnet man Menschen, die in einer Wertehierarchie ein hohes Amt einnehmen, zum Beispiel der Pastor, der Bürgermeister, die Minister oder auch der Herr Bundeskanzler, deshalb auch als Würdenträger. Aber interessanterweise nicht nur einzelne Menschen, sondern auch bei manchen Institutionen spricht man heute von Würdenträgern, wie zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht. Der Begriff Würde umfasst jedoch noch viel, viel mehr. Würde ist auch analog zu dem Wort Ehre oder Verdienst oder Ansehen einer Person. Aber jetzt möchte ich den Begriff Würde aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus betrachten. Ihr seht es ja schon auf dem Bild, die Menschen, die verschiedensten Menschen, die alle in Form von einer Krone Würde haben. Und während Ehre und Ruhm, während Ehre und Ruhm, so wie ich es gerade beschrieben habe, den äußeren, durch die Gesellschaft vermittelten Wert darstellt, liegt der Wert der Würde im Inneren eines jeden Menschen. Deshalb sind alle Menschen wertvoll, haben eine Würde und sind vor dem Gesetz gleich, egal welche Religion sie haben, egal aus welchem Land sie kommen, ob sie Frauen oder Männer sind, egal wie alt sie sind, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Wie war das doch gleich? Die Würde des Menschen ist unfassbar. Also ich denke, jedem von euch kommt doch bei diesem Satz gleich eine etwas andere Formulierung in den Sinn. Das heißt doch eigentlich wie? Die Würde des Menschen ist? Vielen Dank. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, im Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht dieser weithin bekannte und wichtige Satz. Ihr seht ihn hier am Landgericht Frankfurt. Und so möchte ich auch mit diesem Artikel 1 unseres bürgerlichen Gesetzbuches in unseren ersten Themenbereich jetzt einsteigen. Hier seht ihr diesen Satz in seiner eher unscheinbaren Urfassung. Ich habe ihn euch gelb angestrichen. Und was ihr hier seht, das war zu dieser Zeit eine echte Premiere. Sie geschah übrigens vor fast genau 75 Jahren. Nämlich wann? Könnt ihr es lesen? Am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Und da steht in Artikel 1, Absatz 1, dieser denkwürdige Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Da wird dieser Anspruch, dass alle Menschen wertvoll sind und eine schützenswerte Würde haben, ganz klar formuliert. Und einflussreiche Männer wie Konrad Adenauer, Charles de Gaulle und Winston Churchill, die hatten schon in den 1920er Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Vision eines geeinten und friedvollen Europas. Und so wurde es jetzt möglich, dass das Grundgesetz fast genau 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der es am 8. Mai 1945 war, nicht nur von den Vertretern der damals 11 Bundesländer und den Vertretern von West-Berlin akzeptiert wurde, sondern letztlich auch von den alliierten westlichen Besatzungsmächten, die zu dieser Zeit in Deutschland nun mal das Sagen hatten. Und um diesen Text jetzt nun nicht nur zu lesen, sondern einfach auch mal zu erspüren, warum dieser und kein anderer Satz am Anfang unseres Grundgesetzes steht, möchte ich euch in Gedanken auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Es ist Mai 1947. Die Menschen sind froh, dass es endlich wieder Frühling ist. Der kälteste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen liegt hinter ihnen. große Teile Europas und auch das von den Alliierten besetzte Deutschland leidet immer noch sehr stark unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Die großen Städte liegen immer noch größtenteils in Schutt und Asche. Mehr als ein Jahrzehnt unmenschlichen Leidens durch den Zweiten Weltkrieg und die Deportation und Tötung von Millionen Juden liegt hinter den Menschen. Viele haben einen oder mehrere ihrer Männer oder Väter in ihrer Familie verloren. Immer noch leben ganz viele Frauen und Kinder in der Ungewissheit, ob ihre Männer oder Väter überhaupt noch leben, da zu diesem Zeitpunkt, man glaubt es kaum, immer noch über 10 Millionen Männer in verschiedensten Internierungslagern in Kriegsgefangenschaft sind. Und die allermeisten Frauen müssen schauen, wie sie mit ihren Kindern irgendwie überleben können. Die Siegermächte versuchen, die deutsche Bevölkerung zwar so gut es geht zu ernähren, haben aber durch den langen Krieg selber sehr stark mit der eigenen Versorgung zu kämpfen. In den deutschen Großstädten erhalten die Menschen nur noch gut 700 Kalorien Nahrungsmittelration am Tag. Viel zu wenig zum Leben und oft auch zum Überleben. Und so liegt immer noch unsägliches Leid und Verzweiflung über Deutschland. Es formieren sich Massenproteste auf den Straßen. Ihr seht es hier links mit Schildern wie "Wir haben Hunger" oder "Wir wollen Brot". Aber es gibt auch erste Hoffnung. Es gibt Kinderspeisungsprogramme in den Schulen. Und das Care-Programm aus den USA, wo so viele Privatleute, die das Leid im Fernsehen sahen, helfen und dem, was bemerkenswert ist, noch vor kurzer Zeit verfeindeten Deutschland helfen, indem sie in großer Zahl Hilfspakete schicken und so den Menschen wieder ein klein wenig neue Hoffnung und ein Stück Würde schenken. Mit der Einführung der D-Mark geht es dann langsam wieder aufwärts und die Menschen schöpfen neue Hoffnung. Und über ein Jahrzehnt, in der die Würde der Menschen echt mit Füßen getreten wurde, geht zu Ende. Und warum das Grundgesetz mit dem Satz "Die Würde des Menschen ist unantastbar" beginnt, könnt ihr jetzt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Nach so langer Zeit von einem Leben ohne Würde war es eine tiefe Sehnsucht nach Frieden, Sicherheit, einem Dach über dem Kopf und genug zu essen, einfach nur zu verständlich. Und wie wurde diese Sehnsucht nach einem menschenwürdigen Leben jetzt ganz konkret in dem Grundgesetz umgesetzt? Ihr seht hier eine Grafik. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht im Detail drauf ein. In dieser Übersicht seht ihr die Grundrechte im Grundgesetz. Links oben steht es. Im Grundgesetz heißt Grundrechte. Und die sind hier etwas moderner ausgedrückt als Menschenrechte und Bürgerrechte. Und diese Grundrechte gehören zum Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland. Und die Grundrechte dienen vor allem dazu, jeden Einzelnen vor willkürlichen Eingriffen durch den Staat zu schützen. Sie sind also in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat. Also dass, wenn man demonstriert, nicht einfach willkürlich verhaftet werden kann und ins Gefängnis geschmissen wird. Und diese Grundrechte sind hier unterteilt in 18 Menschenrechte. Man sieht es blau hinterlegt. Jeder Mensch hat das Recht auf. Und in 8 Bürgerrechte, alle Deutschen haben das Recht auf. So wird es da mal angelegt. Wobei die meisten Bürgerrechte, die werden heute de facto auf alle in Deutschland lebenden Menschen angewandt und werden deshalb auch wie Menschenrechte gesehen. Und diese Menschenrechte, da gibt es 2 Arten davon. Zum einen die Freiheitsrechte. Und auf der anderen Seite die Gleichheitsrechte. Ich möchte nur ein paar Beispiele für Freiheitsrechte sagen. Zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit oder auch Glaubens- und Gewissensfreiheit. Und ein paar Beispiele für Gleichheitsrechte, das Gleichheitsprinzip. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, Verbot von Benachteiligung. Und niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das Recht auf Menschenwürde garantiert auch heute jedem, der in Deutschland lebt, einen Mindestlebensstandard. Bedürftige Menschen haben Anspruch auf Sozialleistungen. Ihr kennt es ja als Bürgergeld. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar dieser Paragraph 1, welcher die Würde des Menschen garantiert Und zusammen mit dem Paragraph 20, der die Gliederung des Bundes und der Länder als Rechtsstaat insgesamt schützt, diese beiden Paragraphen haben im Grundgesetz ein echtes Sonderstatus. Sie haben die sogenannte Ewigkeitsklausel. Das heißt, diese beiden Gesetze dürfen so lange, wie das Grundgesetz besteht, nicht verändert werden. Alle anderen Menschenrechte können mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und Bundestag verändert werden, gestrichen oder neu definiert werden. Und das hat die Politik auch schon vielfach erprobt. In den letzten 75 Jahren sind mehr als 60 Änderungsgesetze, die sich etwa auf jeden zweiten Artikel der Menschenrechte auswirkt, beschlossen worden. Ich nenne nur ein Beispiel, zum Beispiel, wo die Bundeswehr eingeführt wurde, ist viel verändert worden, aber auch durch die Zeit immer wieder. Und tendenziell ist es so, dass die Grundrechte durch den Bundestag und den Bundesrat im Laufe der Jahre immer mehr konkretisiert wurden. Klar, die Zeit wandelt sich und es braucht immer wieder Anpassungsbedarf, aber durch diese Konkretisierungen wurden die Menschenrechte oder auch Freiheitsrechte eher tendenziell etwas eingeschränkt und nicht erweitert. Noch ein Ausblick. Wie sieht es denn mit den Menschenrechten in anderen Ländern aus? Menschenrechte und lebbare Freiheit, haben wir ja gerade gehört, das hängt irgendwie unmittelbar zusammen. Das ist wie so ein Schlüssel, der in ein Schloss passt. Wenn ich den Schlüssel der Menschenrechte nicht habe, kann ich die Tür zur Freiheit nicht aufschließen. Und ich möchte euch jetzt einfach eine Grafik zeigen. Ja. Genau. Und in dieser Grafik seht ihr die ganze Welt mit dem Grad der bürgerlichen Freiheitsrechte der Menschen in dem jeweiligen Land. Unten seht ihr eine Skala von 1, sehr wenig Freiheitsrechte, dunkelrot, bis 10, uneingeschränkte Freiheitsrechte in dunkelblau. Und ihr seht, dass auf einen Blick in Nord- und Südamerika, in der EU, in Australien, da herrscht überwiegend ein hohes Maß an Freiheitsrechten. Ihr seht es in Blautönen. In Südostasien und China sowie in Afrika dagegen gibt es deutlich weniger Freiheitsrechte. Die Rottöne überwiegen. Und diese beiden Kontinente, Afrika und Asien, wenn man sich das einfach mal vorstellt, auf diese beiden Kontinente leben etwa 6,2 Milliarden Menschen und das entspricht etwa 77% der Gesamtweltbevölkerung. Und wäre das Ganze jetzt nicht schon dramatisch genug? In 16 Jahren hat sich die Situation der Freiheitsrechte nochmal dramatisch verschlechtert. Ihr seht, diese Karte ist aus dem Jahr 2006 und hier seht ihr die Karte aus dem Jahr 2022. Und neben einer dramatischen Zunahme von massiver Freiheitseinschränkung in Asien, Afrika, Russland, hat auch eine deutliche Abnahme der Freiheitsrechte im Westen stattgefunden. Es gibt auf der Welt leider nur noch ganz wenige dunkelblaue Inseln der uneingeschränkten Freiheit. Und eine davon ist Deutschland. Ich zeige euch das nochmal, das Jahr 2006. Ich springe einfach ein paar Mal vor zurück, dann kann man sich das irgendwie viel besser vorstellen. Ich denke, die Bilder, die sprechen für sich. Ein kurzes Fazit. Deutschland ist ein Land, in dem die Menschenrechte und die Freiheit immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und auch in hohem Maße ganz praktisch umgesetzt und auch geschützt werden. Und es hat eine Besonderheit in Deutschland, und zwar das Bundesverfassungsgericht. Das ist eine bewährte und ganz unabhängige Kontrollinstanz der Gesetzgebung, die überzogene Grundgesetzänderungen und auch andere Gesetzesänderungen immer wieder verbietet und auch korrigierend eingreift. Also wir haben eine gut funktionierende Gewaltenteilung in Deutschland. Und das hat auch damit zu tun, dass das Bundesverfassungsgericht in der Bevölkerung einen ganz großen Rückhalt hat und ein hohes Ansehen genießt. Ja, aber eine wesentliche Bedrohung geht, ihr wisst es alle, vor allem von autoritären Regimen oder extremen politischen Strömungen aus, die die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit insgesamt in Frage stellen. Ja, und Menschenrechte müssen immer wieder neu mit friedlichen Mitteln erkämpft oder verteidigt werden. Vielen Dank, das war mein erster Teil und jetzt gebe ich gleich weiter an die Vera Hecker.
Ja, wir können uns tatsächlich wirklich glücklich schätzen, hier zu leben. Hoffentlich noch lange. Mein Teil ist ein ganz anderer Aspekt. Ich möchte nämlich die Würde aus dem individualpsychologischen Aspekt betrachten. Und meine Überschrift lautet, wir brauchen eine Vorstellung von unserer Würde und ein tiefes Verständnis davon, was uns als Mensch ausmacht. Doch wozu eine Vorstellung? Jeder Mensch lebt aus seiner ganz eigenen Vorstellung heraus sein Leben. Vorstellung von sich selber, von seiner Umwelt, von seinen Mitmenschen, sein Weltbild. Und diese Vorstellungskraft, diese innere Bilder in uns, das ist eine riesengroße, meist unbewusste Antriebskraft in uns, die immer präsent ist. Eigentlich leben wir permanent gemäß unserer Bilder, die mit unseren Gedanken verknüpft sind. Neurologisch kann man das erklären, das ist die Interaktion zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte. Die linke, wenn man es mal ganz platt ausdrückt, ist zuständig für analytisches, kognitives Denken, die rechte eher für Kreativität und innere Bildung. Und da die immer miteinander kommunizieren, ist jeder Gedanke mit einem Bild verbunden. Hast du mir mal das erste Ding? Genau. Also wir funktionieren so, wir haben eine Wahrnehmung von einer Situation, es entsteht ein Gedanke mit einem inneren Bild und um das geht es mir heute, um die Vorstellung. Daraus resultieren Gefühle und aus den Gefühlen kommt dann unser Handlungsimpuls. Also dieser Kreis bestimmt eigentlich, wie wir leben. Und das ist oft ein Automatismus, den wir gar nicht merken. Und Gott sei Dank ist es ein Automatismus, weil, stellen wir uns vor, wir würden alles, was wir wahrnehmen, erstmal tatsächlich bewusst verarbeiten müssen. Das geht gar nicht. Und deshalb ist viel automatisch. Wir merken es nicht mehr, es ist unbewusst. Beispiel Autofahren lernen. Das finde ich immer ein gutes Beispiel. Das ist ja so mühsam am Anfang, wenn man im Auto sitzt. Man muss Kupplung drehen, man muss gucken, wann man bremst, wie gibt man Gas, wie lässt man die Kupplung los, ist eine rote Ampel, ist eine grüne Ampel. Also man hat ja so viel zu tun und jeder, der einen Führerschein hat, weiß, wie anstrengend das war und mühsam das war. Und ich muss sagen, wenn ich heute, Jahrzehnte später, heimfahre, ich kann nämlich sagen, waren da 2 rote Ampeln, waren da 5, habe ich überholt, habe ich nicht überholt, keine Ahnung, aber ich bin heimgekommen. Und bestimmt, also jetzt nicht, also schon, so wie man es machen muss. Ja, das ist das Autofahren, aber so passiert es natürlich auch mit vielen Situationen, die wir immer wieder erleben. Es läuft. Gut, es läuft. Eine ganz kleine Übung zur Wahrnehmung unserer Gedanken mit Bilderverknüpfung machen wir kurz jeder für sich, der möchte. Stellen Sie sich mal ein. Achso, denn Unbewusstes, das ist auch noch wichtig, Unbewusstes wird bewusst durch Beobachtung. Also wenn wir was bewusst beobachtet, dann kommen wir auch auf unterbewusste Muster. Denken Sie mal an ein Gewässer. Und ganz bestimmt taucht gleich ein Bild auf von einem Gewässer und vielleicht sogar so ein Gefühl. Oder denken Sie an ein Unwetter. Auch da ist gleich ein inneres Bild da. Es wäre jetzt echt interessant, wenn man die Bilder, die in den Köpfen sind, sehen würde, weil es ist natürlich bei jedem ein ganz anderes Bild, je nachdem, wie das verknüpft ist in uns. Also es taucht zuerst in Gedanke mit dem Bild auf und dann kommt dieses in Gang. Darum ist es aber auch sehr hilfreich, unser eigenes Selbstbild zu kennen, denn das erklärt unsere Art, wie wir leben. Und das ist leider so oft so weit weg von unserer Würde. Und eben weil wir aus unserer Vorstellung herausleben, ist es total wichtig, auch ein Bild von unserer Würde zu entwickeln. Das in uns reifen zu lassen, unseren Fokus darauf zu legen, was da an Großartigkeit in uns schlummert. Denn das erweitert gewaltig unseren Lebensraum, unseren Spielraum und unseren Horizont. Und es ist so, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas richtet, wird es präsent in uns und größer. Also wenn wir uns mehr mit unserer Würde beschäftigen und unser Bild davon kreieren, je präsenter ist das auch in uns. Doch zuerst mal zu unserem Selbstbild. Das setzt sich nämlich zusammen aus ganz vielen Erfahrungen. Und es beginnt natürlich ganz am Anfang unseres Seins. Man stellt sich vor, ein kleines Kind kommt auf die Welt, alles ist neu, alles ist unberührt. Und unser Gehirn, das Gehirn von dem Kind, ist bereit, sich zu entwickeln, alles aufzunehmen, was das Menschliche ab jetzt erlebt. Daraus zu lernen und das Gelernte zu verknüpfen. Man kann sich das sachlich ganz so vorstellen, das ist wie ein System, das jetzt einfach aufgefüllt wird. Mit Informationen, die verarbeitet werden, die gespeichert werden. Und alles wird zusammengesetzt aus Erfahrungen, welches das Kind im Zusammenleben von seinem Umfeld macht. Denn erst im Alter von 2 Jahren entwickelt sich ja so langsam das Gefühl oder die Ahnung von einem Ich. Also wir merken das an unserem Enkel, das ist jetzt gerade 2,5 Jahre alt, wie das so langsam ein Ich entwickelt. Also alles war sonst immer im Verbund und im Wir und in der Symbiose. Und irgendwann kommt Ich. Also das ist eigentlich ein ganz toller Entwicklungsschritt. Die Prägezeit von uns Menschen ist ja eigentlich die Basisprägezeit, das Fundament bis zu 3 Jahre und bis zu 6 Jahre dann auch noch drauf. Natürlich entwickeln wir uns immer weiter, aber das System, das gefüllt wird, das Fundament wird tatsächlich in den ersten paar Lebensjahre gebildet. Und deshalb ist es auch so wichtig, was wir im Verbund erleben. Wie wir uns immer Verbund erleben. Es ist so, je emotionaler die Erfahrungen sind, die wir machen, umso prägender sind sie. Positiv natürlich wie negativ. Und emotional positive Erlebnisse, die sind sehr hilfreich und wertvoll. Das sind die aufbauende, ermutigende, wertschätzende Erfahrungen, die uns dazu anregen, uns zu entfalten, uns auszuprobieren, zu wachsen, zu vertrauen und eben diese Verbundenheit zu erleben. Und das gibt einem Mensch Sicherheit. Und auf solchem Boden entwickelt sich auch ein gutes Selbstwertgefühl und ein Selbstbild. Unsere Stärke wird da rausgebildet. Das ist so die Sonnenseite von uns Menschen. Und als ich mich vorbereitet habe, ist mir auch gleich ein emotionales Erlebnis in Sinn gekommen. Und ich muss jetzt dazu sagen, das sind jetzt nicht nur die großen emotionalen Erlebnisse, die wir als Kind erleben, sondern auch kleine wiederkehrende. Die sind genauso beteiligt, wie wir werden. Und zwar hatte ich früher Häsle oder ein Hase. Und das ist mir da gleich gekommen, das war einfach immer schön, wenn ich nach dem Kindergarten oder nach der Schule erstmal nach meinem Häsli geguckt habe und das gefüttert habe. Und ach, das war einfach, wenn ich da heute dran denke, das war einfach schön. Und ich habe mich gern um das gekümmert, ich habe es gern versorgt, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte dem Häsli gefallen. War ich auf die Wiese und habe so kleine Löwenzahn pflückt und dann zuguckt, wie das Häsli sich gefreut hat, dass es das Löwenzahn kriegt. Das ist einfach schön. Und tatsächlich, das ist auch heute noch meine Stärke, ich kümmere mich gern, ich versorge gern, ich überlege mir gern, was Menschen brauchen könnten, was ihnen gut tun würde. Und es freut mich immer ganz arg, wenn das ankommt, wenn ich wirklich merke, oh, das tut ihnen gut. Also das habe ich tatsächlich mitgenommen in mein Leben. So, das ist so eine Stärke, die sich aus solchen Erfahrungen rausbildet hat. So, und dann gibt es ja aber auch die belastende und schmerzvolle Erlebnisse. Und die führt oft zu Unsicherheit, zu Angst, zu Scham, zu Hilflosigkeit. Und daraus entsteht dann oft Aggression, Wut und Aggression, entweder gegen außen, also gegen andere Menschen oder Umstände, oder gegen sich selber. Also gering von sich denken, Selbstablehnung und so weiter. Und solche Situationen möchte ich mir unbedingt vermeiden. Und das sind so die Schattenseiten in unserem Leben. Aber da ist mir spontan ein Erlebnis eingefallen. Wir waren früher, wenn wir im Skiurlaub waren, immer ganz viele Familien. Und es war einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Die Eltern haben Urlaub, die Kinder fahren Ski. So, und ich war 5 und es war klar, in diesem Winterurlaub muss ich in den Skikurs gehen. Und ich hatte tatsächlich tagelang vorher schon Bauchweh und mir war schlecht und ich hatte Angst und es war einfach furchtbar. Ich wusste, ich bin da allein, ich habe keine Vertrauensperson bei mir. Schaffe ich das überhaupt? Was kommt auf mich zu? Ich bin noch nie auf Ski gestanden. Es war ganz, ganz schlimm. Aber ich musste trotzdem in den Skikurs natürlich gehen. Es ist auch gut gegangen. Also ich habe Skifahren gelernt und es war auch wirklich, nach 2 Stunden war das vorbei. Ich hatte da wirklich Spaß drauf, bin am nächsten Tag auch gern hingegangen. Und trotzdem hat mich dieses Erlebnis, dieses angstvolle Erlebnis auch geprägt, weil auch da habe ich in mein Leben übernommen, irgendwo alleine hinzugehen, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Solche Situationen habe ich tatsächlich, wo es ging, vermieden. Es ist leider so, dass oft die negative Erlebnisse sich fester setzen als die positive. Deshalb, weil Schmerz und Angst und Hilflosigkeit so verletzende Gefühle sind, die auch unsere Würde verletzen, dass man sie um jeden Preis vermeiden möchte und darum viel zu viel Energie und Aufmerksamkeit zur Abwehr von solchen Situationen verbraucht. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, das, was unsere Aufmerksamkeit kriegt, bin ich jetzt, das kriegt viel Raum. Also immer so die Hab-Acht-Stellung. Unser Selbstbild setzt sich also zusammen aus dem ganzen Input, den wir erlebt haben, gespeichert haben. Und daraus ergibt sich, wie wir leben, wie wir denken, wie wir ticken, was ist uns wichtig, was ist uns unwichtig, was wir lieben, was wir ablehnen, was richtig und falsch ist. Deshalb ist das auch sehr relativ. Und dieses Bild von uns ist sehr begrenzt und sehr abhängig von Menschen und Situationen. Von außen bestimmt eigentlich. Und wir bewerten alles und jeden gemäß unseres Systems. Und das Bild von dem Frosch zeigt eigentlich genau die Begrenzung, die wir uns selber setzen durch unser Selbstbild. Es ist ja so, wenn der Frosch ein paar Mal gegen den Deckel hupft, dann hupft er auch nicht weiter, wenn der Deckel weg ist. Und so dieser Deckel soll eigentlich zeige, wie unser Denken uns begrenzt. Denn wir beobachten, was muss ich tun, wie muss ich sein, um dazuzugehören, angesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Oder ich resigniere und schotte ich mich gleich ab und mache mein Ding, mir egal. Was das eine zu viel Orientierung nach außen hat, hat das andere zu wenig. Aber beides ergibt kein gutes Gemeinschaftsgefühl. Und setzt uns unsere eigene Grenze. Und der Frust, der führt dann leider auch zu würdelosem Verhalten. Also ich gehe entweder würdelos mit mir um, ich verbiege mich, lasse mich benutzen, grenze mich nicht gesund ab, tue, was ich gar nicht für richtig halte, verleugne oder verachte mich. Also ich lasse mich zum Objekt machen oder mache mich zum Objekt. Also nicht zum Gegenüber, sondern zur Sache eigentlich. Oder ich gehe würdelos mit anderen um. Das heißt, ich benutze Menschen, Tiere, Umwelt für meine Zwecke, meine Absichten, meine Ziele, meine Vorteile. Fühle mich besser, wertvoller als andere. Nehme, was mir zusteht oder was ich meine, was mir zusteht, auf Kosten von anderen oder der Allgemeinheit. Das heißt, ich mache dann andere zum Objekt. Und es ist ein zutiefst menschlicher Weg, aber eben nur im engen Rahmen meines eigenen Denkens. Und jetzt ist da eine Würde, die so ganz anders ist, wie das, was ich sonst kenne. Die ist viel größer, viel unfassbarer als das, was ich von mir aus denken kann. Der Deckel ist weg. In jedem Gefühl ist das, in jedem Menschen ist das Gefühl der eigenen Würde angelegt. Das Gespür dafür, was es bedeutet, sein Menschsein zu entfalten, bringt jedes Kind mit auf die Welt. Und es spürt sofort, wenn seine eigene Würde verletzt wird. Ein Kind weiß zwar nicht, warum und was es bedeutet, aber es fühlt intensiv. Und wie vorher schon gesagt, unser Selbstbild entsteht aus emotional starken Erlebnissen. Kinder, die haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Das kann wahrscheinlich jeder beobachten, der mit Kindern zu tun hat. Und auch für die eigenen Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind bei uns alle Menschen, Grundbedürfnis ist Sicherheit, was viel mit Verbundenheit zu tun hat, also wann gehöre ich dazu, und Bedeutung. Was kann ich beitragen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken, was ist mein Teil an dem Ganzen. Und dieser innere Kompass ist dann noch sehr aktiv, denn die spürt ganz genau und sofort, ob eine Situation wohlwollend ist oder entwürdigend. Ob sie aufbauend ist oder niedermachend, stärkend oder demütigend. Und dieses Gespür hat jeder, aber Kinder in besonderer Maß. Und Kinder können auf die Frage, warum macht dich das jetzt so traurig, warum macht dich das jetzt so wütend, sofort antworten. die haben sofort den Zusammenhang, die haben sofort ihr unbefriedigtes Bedürfnis, können die sagen. Also die haben sofort eine Antwort drauf. Und in meinen Beratungen, da merke ich halt oft, wie Erwachsene da tatsächlich Schwierigkeiten haben, wenn es um eine Situation geht, wo auch Wut oder Traurigkeit oder Ängstlichkeit da ist. Und ich frage, wo könnte denn da der Zusammenhang sein? Und wie oft höre ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also da wird gar kein, da ist dieses Gespür, dieses Zusammenführen von, wie geht's mir und was habe ich für ein Bedürfnis, was bräuchte ich denn jetzt? Das geht irgendwie bei vielen verloren. Und je nachdem, wie ein Mensch sein Bild von sich und der Umwelt konstruiert hat, hat er dieses Gespür bewahrt oder verdrängt. Ist sich seiner Würde bewusst oder nicht mehr. Aber Würde hat jeder. Egal, jetzt, ob man es spürt oder nicht, die hat jeder. Man kann nichts dazu tun, man kann nichts wegtun. Die hat jeder. Und ich verrate euch mal meine Vorstellung von Würde. Also die ist für mich wie ein großer Schatz in mir oder in uns, die unseren Kern ausmacht. Also was uns als Mensch tatsächlich auszeichnet oder ausmacht. Das ist wie Diamanten in der Mine, die es gilt zu entdecken. Und sie ist für mich sehr kostbar und schützenswert. Und die Wiederentdeckung und Bewusstwerdung unserer Würde verändert den Menschen von innen. Im Psalm 139, Vers 14, da lese ich: Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und das kann tatsächlich nur jemand sagen, der seine Würde kennt. Und in dem Satz, da steckt Gottes Ja zu uns ohne Wenn und Aber drin. Und er sieht unser Herz und kennt uns, weiß genau, warum wir denken, wie wir sind. Er kennt unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, unsere Scham, unsere Hilflosigkeit. Und er möchte uns aus diesen Begrenzungen und Gefängnissen befreien, in die Freiheit. Das zeigt das Bild so schön, das hat er bekannt gemalt. Ich finde, es drückt es so wunderbar aus, diese Freiheit. Gleichzeitig möchte er unsere Stärken stärken, unsere Fähigkeiten, Talente und Begabungen ausbauen und erweitern und uns unsere Würde zeigen. Und es ist unserem Gott sehr daran gelegen, dass wir unsere Würde entdecken und wieder lernen, so über uns zu denken, wie er über uns denkt. Und ich fand es in dem Einspieler wirklich schön, der letzte Satz: Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Und ich möchte eigentlich noch dazu setzen, und in meine Augen auch, weil das wäre das Eins, dass wir denken tatsächlich, wie Gott über uns denkt. Also nicht nur in seine Augen, sondern dass ich auch sagen kann, ja tatsächlich, ich bin wertvoll. Ich habe einen schönen Satz gefunden zu der Umgestaltung von unseren Gedanken, weil um das geht es eigentlich, dass die umgestaltet werden. Im Römer 12, Vers 4 steht: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ich möchte es noch ergänzen, auch nicht den Maßstäben, die wir uns selber setzen, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Denn nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also neues Denken beinhaltet auch eine neue Ausrichtung, eine neue Motivation und eine neue Erkenntnis. Und in unserem eigenen Denken ist unsere Motivation eben allzu oft die eigene Anerkennung oder unser Dazugehören wollen. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Die hat sich auf ein Seminar angemeldet, hat mir davon erzählt. Und wie sie so erzählt, habe ich irgendwie gedacht, na, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie da jetzt wirklich hin will. Und ich habe sie dann auch gefragt, jetzt sag mal, willst du da wirklich hin? Und dann sagt sie zu mir, eigentlich nicht. Es ist mir nämlich eigentlich zu viel. Dann sage ich, ja, und warum gehst du dann hin? Dann hat sie wie aus der Pistole geschossen gesagt, weil ich sonst nicht dazugehöre. Und es ist sehr angstbestimmt, die Motivation. Und wir sind da wie getrieben und können unserem inneren Kompass gar nicht mehr folgen. Und Gott möchte aber, dass wir echt und wahrhaftig werden. Wenn wir uns auf die Suche nach der eigenen Würde begeben, dann tauchen Fragen auf wie, aber im Beeinspieler, wer bin ich denn wirklich? Was macht mich denn aus? Was kann ich? Was mache ich gern? Wo spüre ich Freude? Und wo ist mein ganzes Herz dabei? Und wenn Menschen ihre Würde entdecken und ihre Eigenheit entdecken, dann bleibt die Veränderung vom Selbstbild nicht aus. Man wird sich dann selber gegenüber achtsamer, zugewandter, liebevoller. Man ruht stärker in sich und strahlt es auch aus. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Man lässt sich nicht mehr benutzen und ist nicht mehr für alles verfügbar. Und das ist auch eine riesige Befreiung. Nicht mehr überall dabei sein zu müssen, nicht mehr Ja sagen zu müssen oder erstmal alles abzuwehren, weil nämlich die Angst abnimmt in uns. Zum Beispiel die, nicht dazu zu gehören. Das gilt auch alles im Umgang mit anderen, da auch da verändert sich die Haltung. Also meine eigene Einzigartigkeit und die Andersartigkeit von meinem Gegenüber steht nicht mehr gegeneinander, sondern gleichwertig nebeneinander. Wie da. Alle gleich wertvoll. Menschen, die ihr Würde entdeckt haben, die erleben sich aus sich selber heraus wertvoll und bedeutsam. Aus sich selber raus wertvoll und bedeutsam. Sie brauchen die anderen nicht mehr, die sie, ihren Besitz oder ihr Leisten bewundern. Noch Macht, noch Reichtum, noch irgendeine Stellung oder Statussymbol. Das heißt natürlich nicht, dass sie das nicht haben können, aber sie brauchen es nicht mehr zur eigenen Sicherung ihres Selbstwerts. Und dann kommt Frieden ins Herz. Weil man endlich aufhören kann zu kämpfen um Aufmerksamkeit, Bedeutung, Lob. Im Johannes 14, Vers 27 steht, dass Jesus gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Und das wünsche ich uns alle. Die eigene Würde zu entdecken, das Selbstbild zu korrigieren und Frieden im Herzen zu haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, wie geht's euch? Könnt ihr noch? Okay, also ich verspreche euch, ich werde noch maximal 10 Minuten reden. Die eigene Würde zu entdecken, mein Selbstbild korrigieren und Frieden im Herzen haben. Ja, genau daran möchte ich jetzt auch anknüpfen und euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie die Bibel Gottes Würde beschreibt. Wie Gott uns Menschen sieht und wie Gott uns Würde gibt. Und ich starte jetzt einfach mit einer biblischen Geschichte, die ihr alle kennt. Es ist der 6. Schöpfungstag. Gott hat schon so vieles auf der dunklen, wüstenleeren Erde neu geordnet und geschaffen. Gerade hat er alle Arten von Vieh geschaffen, danach die wilden Tiere und die Kriechtiere. Und er sah, alles war gut. Und nun lesen wir in 1. Mose 1, 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Diese Bibelstelle beschreibt den Menschen als Gottes Ebenbild und Abbild. Mit Abbild ist aber nicht etwa das Abbild wie das einer Statue, die den Menschen abbildet, gemeint, also der äußeren Gestalt des Menschen, sondern es ist eine Aussage über das Wesen Gottes. Gott schuf den Menschen also mit ähnlichen Wesensmerkmalen, die er auch selber in sich trägt. Und wie kam denn der Mensch jetzt? Wie kam der Mensch jetzt zu dieser Wesensgleichheit Gottes? Habt ihr eine Idee? Wie hat Gott sich denn das ganz, praktisch gemacht? Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden. Also wie ein Bildhauerkünstler aus Ton einen ausdrucksstarken, aber leblosen Körper bilden kann, so hat Gott den Mensch gestaltet aus der Erde und dann hauchte er ganz sanft in seine Nase Atem des Lebens, den Ruach, den Geist Gottes. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und aus dieser Verbindung des leblosen Körpers aus Staub, also aus Erde und seinem Geist, dem Ruach, entstand der lebendige Adam. Und ein Wesensmerkmal von Gott, Vater, als Schöpfer ist, würdig zu sein. Er ist es einfach so aus sich selber heraus. Und um eine Vorstellung zu bekommen, wie das jetzt ist mit Gottes Würdigkeit, machen wir jetzt einen Sprung von der ersten Seite der Bibel, vom Schöpfungsbericht, ins letzte Buch der Bibel zur Offenbarung 4. Der Buchautor der Offenbarung, Johannes, ein Jünger Jesus, ist alt und lebt auf einer kleinen griechischen Insel Patmos. So steht es in der Bibel, kaum vorstellbar. Und plötzlich wird Johannes vom Geist Gottes ergriffen und in den Himmel direkt vor Gottes Thron gestellt. Und diese ganz plötzliche Versetzung in Gottes Thronsaal, das macht etwas mit Johannes. Er nimmt Gottes Würdigkeit, Ruhm, Ehre, Macht so intensivst wahr, dass er gar nicht mehr anders kann, als Gott alleine die Ehre zu geben. Und dann hört er die 24 Ältesten Gott anbeten. Und so lesen wir in Offenbarung 4, Vers 11. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deiner Würde, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Alles, was auf ihr lebt. Das Wichtigste für Gott, das er sehr gut nannte, war allen voran der Mensch. Und Gott bestätigt, dass ihm der Mensch wertvoll und ein würdiges Gegenüber ist, als der Psalmist David diesen Psalm aufschrieb. Ich lese euch den Psalm 8. Er trägt die Überschrift: Die Herrlichkeit Gottes und die Größe des Menschen. Ein Psalm Davids, vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er. Und doch kümmerst du dich um ihn. Und jetzt kommt's. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Im Hebräischen steht hier Elohim. Das ist der Name für Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Gott gibt uns so viel Wert und Würde. Und obwohl wir uns als Menschen oft so klein und scheinbar unbedeutend sehen, sieht Gott uns mit ganz anderen Augen als wir uns selber. Gott hat dich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, jeden Einzelnen von euch. Gott sagt das ganz deutlich. Du Mensch bist die Krone der Schöpfung. Ich habe dir diese Krone verliehen, weil ich Beziehung zu dir suche, weil ich dich liebe, bedingungslos. Deshalb hat sich auch Jesus, der Sohn Gottes, aufgemacht und ist auf die Erde gekommen, um jeden Einzelnen einzuladen, wieder in diese Beziehung mit Gott, mit dem Vater, die er sich so sehr wünscht, neu einzutreten. Ich möchte mit euch nochmals kurz zurück zum Thron Gottes gehen. Johannes sieht hier noch viel mehr. In Offenbarung 4 sieht Johannes die Anbetungsengel direkt am Thron Gottes stehen. Um den Thron Gottes stehen 24 Throne mit den 24 Ältesten, die ihre Kronen, das sind in dem Fall die Siegerkränze, die sie durch ihren erfolgreichen Lauf für Gott erhalten haben, die legen sie einfach vor Gott nieder, um ihm die alleinige Ehre und Anbetung zu geben. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gehen von dem Thron aus. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Die Schilderung von Johannes geht in Offenbarung 5 weiter. In Vers 7 hat von Jesus gesprochen, dem verherrlichten Jesus. Da heißt es, das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe mit goldenen Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Auch der auferstandene Herr Jesus im Himmel hat genau dieselbe göttliche Würdigkeit und Autorität wie sein Vater. Und in Offenbarung 5, Vers 10, ich habe es euch unten eingeblendet, da steht, und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen, durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Durch dich, durch den Opfertod Jesu und das Blut Jesu, sind wir freigekauft und erlöst. Das allein ist schon echt gewaltig. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu Vater, zu seinem Thronsaal. Aber nicht nur das, hier steht, wir sind berufen, stellvertretend für ihn Könige und Priester zu sein, Würdenträger an seiner Stelle auf Erden. Als Könige wie Jesus zu herrschen, nicht wie die weltlichen Könige, aber zum Beispiel im Namen Jesu, kraftvoll und im Glauben für andere Menschen zu beten, sie zu begleiten. Und als Priester haben wir die Gnade bekommen, wie die Priester im Alten Testament, ins Allerheiligste hineinzugehen. Was für ein Vorrecht. Gott lädt uns ein, zu ihm ins Allerheiligste zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu loben und zu preisen. Und wozu sind wir Könige und Priester? Unten steht es in der Mitte, die unserem Gott dienen. Also um Gott zu dienen, um ihm wie die Engel und die 24 Ältesten die Ehre zu geben, ihn anzubeten und die Gemeinschaft in seiner Gegenwart zu genießen. Ja, zu genießen. Und für mich als Christ macht es total Sinn und letztlich auch den Sinn in meinem Leben aus. Ja, ich habe so schöne Definition gefunden. Der Hauptsinn im Leben ist die Gemeinschaft mit Gott zu genießen und ihm wie auch unseren Mitmenschen zu dienen, einfach um unseres Schöpfers willen. Ja, wir sind Königskinder, wir sind würdig. Und deshalb möchte ich euch zum Abschluss nochmal einen kurzen Einspieler-Vorspiel zeigen, wo Gott uns wirklich von Buchdeckel zu Buchdeckel in der Bibel immer wieder einlädt zu sich, wo er sich diese Sehnsucht hat nach unserer Gemeinschaft. Vielen Dank. Okay.